Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hi und herzlich willkommen im Kulturkiosk. Ich bin die Lisa und heute dreht sich alles rund um das Thema Theater. Um genauer zu sein, um das Stück des Kaisers Pfennigfuchser, eine Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz. Um was es in dem Stück geht und welches Jubiläum hier eine Rolle spielt, das erzählen uns heute gleich drei Gäste. Autor des Stücks Bernhard Setzwein, Regisseur Hartmut Kühn und Hauptdarsteller Alexander Kucher. Schön, dass ihr alle hier seid. Wie laufen denn die Proben?
Gut, würde ich mal sagen. Ja. Als Regisseur melde ich mich jetzt hier mal zuerst zu Wort und ich kann nur sagen, das läuft sehr schön. Die Kollegen legen sich echt ins Zeug. Wir haben viel Freude auf der Probe. Es ist ein spannendes Stück. Dazu hören wir dann mit Sicherheit gleich noch mehr und ich kann nur sagen, ja, kommt und seht das Ergebnis euch an. Es ist wirklich, macht sehr viel Freude.
Seit wann wird denn geprobt?
Seit 2,5 Wochen sind wir jetzt dabei. Mhm. Und also, wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns.
Also 2,5 Wochen, so Anfang Juni ungefähr.
Ist es genau, aber gestartet. Die Texte sind natürlich schon länger. Die Proben sind ja dann immer erst der Einstieg. Vorher sind die Texte dann schon an die Schauspieler gegangen. Und dann ist die Selbstarbeit und damit man mit gelernten Texten kommt, der eine mehr, der andere weniger. Und dann fängt man an, halt eben das Stück zu erarbeiten mit den Schauspielern. Also es ist einfach mehr Arbeit schon auch im Vorfeld. Aber dann geht's richtig los, wenn alle dann zusammen sind und dann.
Wird dann auch gleich vor Ort, also da kommen wir ja noch drauf, dass die Burg Leuchtenberg ja der Spielort ist, wird dort dann auch geprobt oder erstmal woanders?
Erstmal auf der Probenbühne in Vohenstrauß. Das Landestheater hat ja seinen Sitz in Vohenstrauß oder die Probenbühne und auch die Technik sitzt da. Und da wird vorgeprobt und ich hoffe, dass ich in den Luxus komme, schon 2 Wochen vor der Premiere dann auf die Burg zu kommen, also oben wirklich an den originalen Ort. Das ist nicht immer so. Wir hatten ja jetzt schon Premiere mit Anna Tefka und da sind wir tatsächlich erst eine Woche vorher auf die Bühne gekommen. Aha. Und da habe ich, glaube ich, hoffe ich, den Luxus zu haben, dann ein bisschen länger oben auf der Burg proben zu können.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, fangen wir erstmal an, vielleicht gleich an den Autoren, die Frage, um was geht's eigentlich in dem Stück?
Also man muss vielleicht vorausschicken, das ist ja ein Wunsch der Gemeinde Leuchtenberg war, dass es dieses Stück geben soll. Und zwar aus Anlass der 900-jährigen Ersterwähnung von Burg Leuchtenberg. Und da wurde eben der Wunsch herangetragen ans LTO und dann auch an mich als Autor, ein Stück zu kreieren, das etwas mit der Lokalgeschichte, mit dieser Burg zu tun hat. Und somit habe ich mich dann beschäftigt mit diesem Grafengeschlecht. Und man könnte es ganz kurz gefasst sagen, das Stück geht um Aufstieg und Fall des Hauses Leuchtenberg, wobei der Aufstieg wirklich nur sehr kurz im Stück vorkommt in ein paar Nebenbemerkungen, dass es nämlich ein sehr altes Grafengeschlecht ist. Angeblich geht es zurück bis auf Tassilo II., den Bayernherzog, 8. Jahrhundert. Und das eigentliche Stück geht um die Spätphase, um den Zerfall, um den Niedergang dieses Hauses. Es gab einen vorvorletzten Grafen, das ist der Georg Ludwig von Leuchtenberg, der war Berater von Kaiser Rudolf II. In Prag. Und das ist eine sehr spannende Zeit um 1600 herum. Dieser Rudolf, Habsburger Kaiser, war der mächtigste Mann in ganz Europa, hat an seinem Herrscherhof in Prag am Ratschinomen alles versammelt, was Rang und Namen hatte. Astrologen, Magier, Alchemisten, Musiker, Maler und war eigentlich viel mehr interessiert an den Künsten, an Geheimwissenschaften. Er hat zum Beispiel versucht, die Sprache der Engel zu erlernen, das Henochische. Was ihn nicht interessiert hat, war alles Weltliche und war vor allem sein Regierungsamt. Er wollte eigentlich gar kein Kaiser sein, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Er hat nicht für einen Thronerben gesorgt, er hat nicht geheiratet. Er hat zwar Kinder in die Welt gesetzt, aber die waren natürlich illegitim. Es gab also keinen Nachfolger. Und dadurch kam es zu einem Streit mit seinem Bruder Matthias, der ihm dann die Kaiserwürde entreißen wollte. Und das sind die historischen Rahmendaten dieses Stückes. Das aber, da kann aber, glaube ich, auch der Hartmut als Regisseur etwas dazu sagen, auch viel Theaterzauber entfachen wird, weil es einfach eine ganz turbulente Zeit ist, auch eine Zeit, die viel mit Magie zu tun hat, mit Geheimnissen, mit Zauberformeln und was weiß ich alles.
Aber basiert das jetzt auf einer wahren Geschichte oder ist das fiktiv?
Das, was ich bisher erzählt habe, ist alles recherchierbar. Ich habe mich da auch ziemlich reingekniet, um einen Stoff zu finden, der eben wirklich in der Realität seine Basis hat. Und ja, es kommen natürlich auch Elemente vor, um jetzt gleich ein bisschen tiefer einzusteigen. Es kommt auch der Golem vor. Es gibt ja diese Golem-Sage, der ein oder andere kennt sie vielleicht. Die ist zeitlich situiert in der Regierungszeit von Kaiser Rudolf II. Kann man natürlich sagen, das ist ein Märchen oder ist eine Legende, aber es wird Realität werden auf der Burg Leuchtenberg und auf der Bühne dort wird der Golem auftreten.
Das finde ich ganz spannend auch, was der Bernhard geschrieben hat. Theater ist ja immer eine Kunstform. Also wir machen keinen realistischen Film und versuchen jetzt die Zeit darzustellen, sondern es ist Theater. Und da gibt es natürlich so dramaturgische Kniffe, um Zeiten, Orte zusammenzubringen. Da gibt es auch noch einen Zauberspiegel, der eine Rolle spielt. Also es gibt so märchenhafte Elemente, die allerdings dafür da sind, um diese Geschichte zu erzählen. Ja, also die gab es natürlich nicht. Auch den Golem hat es nicht gegeben, nicht, dass wir es wüssten. Und schon gar nicht so, wie er dort auch beschrieben wird, sondern er ist auch ein Symbol für das, was dort ausbricht. Wir stehen kurz vor dem 30-jährigen Krieg, das ist schon ein Thema gewesen. Das ist so eine personifizierte Krieg, ein magischer Mensch oder ein magisches Wesen, was nicht beherrschbar ist. Wie vielleicht, und das ist vielleicht so ein Bezug auch in die Realität heute, wir sind ja wieder in so Zeiten, wo eine falsche Bewegung würde zu einer Katastrophe führen, was ja auch damals passiert ist, vor dem 30-jährigen Krieg. Ja, Fenstersturz in Prag ist jetzt nicht unbedingt der, wo man sagen kann, ja, kommt ein Krieg, aber aus so einer Kleinigkeit, weil sich das alles so zuspitzt. Und für uns ist der Golem, oder für mich ist der Golem so eine Personifizierung dessen, des Chaos, des Krieges, der Gewalt, die sofort ausbrechen kann, wenn Menschen halt eben auch Kleinigkeiten falsch machen und das dann so ein Pulverfass explodiert. Ja, und das finde ich ganz spannend und das fasst dann die Geschichte. Wir sind ja noch nicht im 30-jährigen Krieg, aber es wird schon angedeutet. Mhm. Ja, und das ist auch, was ich bei den beiden Figuren ganz spannend finde. Der Kaiser, der sich nicht für die Politik interessiert, sein Reich brach liegen lässt, die deutschen Fürsten alleine wirken lässt und die machen so vor sich hin, ja, und jeder macht so seins und es geht um Macht. Ja, und dann auf der anderen, und der lässt das alles so laufen und es endet dann am Ende einer der größten Katastrophen Europas, nämlich den 30-jährigen Krieg. Und auf der anderen Seite haben wir dieses familiäre Versagen des Georg von Leuchtenberg, der also für den Kaiser die ganze Zeit tätig ist und seine Familie brach liegen lässt oder nichts tut. Und sein Sohn kommt auf die schiefe Bahn. All dieses führt in so eine private und oder gesamteuropäische Katastrophe. Also beides zeigt halt eben, was politisches Handeln im Kleinen und im Großen dann auch bewirkt. Und das, und jetzt weiterführend, und das sei dann auch die Werbung schon für die Oberpfälzer, sie lernen etwas über ihre Geschichte hier. Und eine Geschichte einer Gegend, die heute ganz anders dastehen könnte, wenn die Leuchtenberger nicht ausgestorben wären oder wenn der 30-jährige Krieg nicht gekommen wäre. Denn wir liegen hier mitten in Europa, also im Zentrum von Europa. Hier lief die Via Carolina her, also einer der wichtigsten Handelsrouten des damaligen Reiches, des damaligen Deutschen Reiches zwischen Nürnberg und Prag. Und das hätte hier alles ganz anders kommen können. Und dann kam halt eben Leuchtenberg, die größte freie Herrschaft in Bayern. Die waren nur dem Kaiser unterstellt, also Landgraf. Das war ein ganz, ganz hoher Titel. Also es war wirklich, der war bedeutend. Und heute, was spielt die Gegend? Ganz lange Zeit ganz vergessen. Erst im 19. Jahrhundert mit der Porzellan- und Glasindustrie kam hier wieder ein bisschen Wohlstand. Aber das war lange Zeit hier das Armenhaus des Deutschen Reiches. Und das hat seine Ursachen in dieser Zeit vor dem 30-jährigen Krieg oder mit dem 30-jährigen Krieg. Und darum ist das eine ganz wichtige Zeit. Ich finde es ein wichtiges Stück für die Menschen der Oberpfalz, um zu wissen, warum leben wir so, fahren an der Leuchtenberg vorbei, an einer Ruine. Ja, Freimd könnte heute große Residenzstadt sein, ist es nicht. Leuchtenberg ist eine Ruine. Ja, und das hat seine Ursachen in dieser Zeit. Und das spiegelt das Stück in voller Gänze wider.
Ist das dann auch vielleicht der Grund, warum man sich jetzt für so ein historisches Stück entschieden hat, für dieses 900. Jubiläum oder?
Nee, da gebe ich wieder an den Autor zurück, weil er war frei. Also deswegen, aber das kann ich so nicht beantworten.
Das war einfach diese Vorgabe der Gemeinde Leuchtenberg, dass es etwas mit der Historie des Ortes zu tun haben soll. Aber es spielen so allgemeinmenschliche Dinge mit hinein, was der Hartmut ja auch schon angedeutet hat, dieser doch immer wieder zu findende Generationenkonflikt, der wird da auch wieder klar bei diesen Leuchtenbergern. Also der Georg Ludwig, der übrigens Reichskommissarius und Pfennigmeister des Kaisers war, so war sein offizieller Titel, daran leitet sich auch der Stücktitel ab, der war halt ein ganz gewissenhafter Mensch. Ich würde fast sagen, er war so eine Art Schäuble des Kaisers Rudolf, also der Wasserträger, der für ihn alles organisiert hat, der ihn beraten hat, der die Steuern eingetrieben hat für einen Türkenkrieg, den der Rudolf aber nie geführt hat und nicht führen wollte. Der war also sehr gewissenhaft, hat aber seine eigene Familie vernachlässigt, wie Hartmann schon angedeutet hat. Und dann kommt dies ins Spiel, dass also eine Generation was aufbaut und die folgende alles wieder niederreißt, weil dieser Sohn also ein sehr missratener Sohn wird, das Vermögen durchbringt, sehr liederliches Leben führt. Die Quellen sprechen sogar davon, dass er einen Mord begangen haben soll. Auch das kommt im Stück vor. Also wir haben auch jede Menge Dramatik in dem Stück. Also ich denke, es ist schon alles drin in dem Stück. Ja, und solche Dinge kann man, glaube ich, die findet man immer wieder. Das sind überzeitliche Dinge, diese Generationenkonflikte, der Umgang mit Macht. Also in diesem Rudolf kann man, glaube ich, manchen auch heutigen Potentaten und Herrscher wiedererkennen, der sich um alles Mögliche kümmert, bloß nicht um sein Gemeinwesen, um es jetzt mal so auszudrücken, um seinen Staat, um dass es allen Menschen gut geht.
Ich glaube, da gibt es schon ein paar Beispiele auf der Welt. Leider. Ja. Ich habe tatsächlich gar nicht gewusst, was Pfennigfuchser überhaupt bedeutet. Habe dann gegoogelt. und die Definition sagt, dass das jemand ist, der übertrieben sparsam ist. Was hat jetzt Geiz oder Sparsamkeit jetzt mit dem Stück zu tun?
Naja, das sind halt auch so Antipoden. Drum habe ich jetzt auch gerade diesen vielleicht etwas verwegenen Vergleich mit dem Schäuble gebracht. er ist halt derjenige, der auf die Kasse aufpasst.
Mhm, ja.
Und der Rudolf ist ja bekannt, es gibt ja mehrere Darstellungen, auch Biografien über ihn. Er war sehr verschwenderisch. Allerdings in einem Sinne, der einem Autor, der ich ja bin, und Schriftsteller und Künstler auch irgendwie sympathisch ist, weil er hat alles für die Kunst ausgegeben oder sehr viel. Also es war ein totales Anliegen, es kommt auch im Stück vor, dass er gewisse Gemälde haben will in seiner Sammlung, vom Albrecht Dürer zum Beispiel auch. Und da hat er horrende Summen dafür ausgegeben. Und das sind also diese beiden.
Aber auch für die Wissenschaft, ne?
Für die Wissenschaft,
ganz viel für
Kepler war auch an seinem Hof.
Also alle Größen waren an seinem Hof. Ja? Also der hat viel dafür getan, dass die Renaissance oder Spätrenaissance dann irgendwann mal ins Barock führt und dann später in die Aufklärung. Also da ist ein Kern gelegt worden. Also dieses Aufklärerische, diese Neugierde. Das ist ein Renaissance-Mensch, wie man ihn nicht besser vorstellen kann. Nur, dass er vielleicht nicht die Fähigkeiten eines Da Vinci oder sowas gehabt hat, aber er sammelte und hat Größen, Geistesgrößen an seinem Hof zusammengezogen. Ja, und das kostete Geld.
Jetzt meine Frage an den Hauptdarsteller, des Habsburger Kaisers, Rudolf II. In der Inhaltsangabe auf der Homepage des LTO steht, dass er ein gebrochener, kranker, wahnhafter alter Mann ist. Ist es schwer, so eine Persönlichkeit irgendwie zu spielen, rüberzubringen, diese ganzen Charakterzüge?
Nein, es ist schön, so eine Figur spielen zu dürfen, weil sie viele Farben aufweist. Sie ist nicht geradlinig. Sie hat dieser Rudolf II. Hat ja einerseits eben diese Seite der Macht, die er auch hier und da ausgeübt hat, vielleicht jetzt nicht unbedingt so, wie man sich's politisch vorgestellt hätte. Andererseits hatte er ein gewisses Krankheitsbild, er hatte Ängste, er hatte seine Visionen, eben darum hat er sich beschäftigt mit übernatürlichen Dingen, hat Kunst gesammelt, also er war irrsinnig interessiert, hatte auf der anderen Seite auch strikte Linien, wie gesagt, ich heirate nicht, weil er Angst hatte, wenn er einen Erben hat, dass er gemachelt wird, ne? dass er umgebracht wird. Also ich glaube, nein, es ist eher sehr interessant, weil man dieser Figur so viele Facetten geben kann. Er war irrsinnig facettenreich, dieser Rudolf II. Es war jetzt kein geradliniger Herrscher, wie man sie kennt, sondern man sieht, er wollte viel mehr. Es kommt auch dann im Text irgendwann einmal, er will viel mehr von der Welt wissen als nur Politik und Kriege und Päpste und Sonstiges. Er will an den Kern unseres Seins und das ist ja faszinierend, ne, dass Menschen suchen und ob er was er dann am Schluss für sich selbst gefunden hat, das weiß ich nicht. Aber ich finde, nein, es ist eine sehr schöne Figur und es ist jetzt mit der Regie von Hartmut Kühn und auch durch den wunderbaren Texte von Herrn Setzwein sehr schön zu spielen.
Wie lange hat es denn gebraucht, um das Stück zu schreiben?
Die eigentliche Schreibzeit, die war nicht so furchtbar lange, vielleicht 3-4 Monate. Aber die Recherche hat natürlich einiges in Anspruch genommen. Ich würde fast sagen Jahre, weil ich mich mit dem Rudolf schon, nicht mit der Vorgabe, jetzt das Stück zu schreiben, aber mit Rudolf beschäftige ich mich wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich wollte dem, was der Alexander gesagt hat, noch hinzufügen, er ist wirklich ein Suchender gewesen, absolut Suchender, nach diesen großen Fragen. Was ist das Leben? Was ist das Universum? Was sind die Ursprünge? Und er hatte auch einen großen Traum, den ja die Menschheit seit Bestehen hat, nämlich unsterblich zu sein. Er war wirklich der Meinung, er findet ein Mittel, um unsterblich zu werden.
Er wollte doch irgendwie den Stein der Weisen. Finden, genau.
Und das macht ihn natürlich auch wieder unheimlich modern. Also ich meine, Leute, die sich heute einfrieren lassen und ein Schuhfach legen lassen, das stimmt, sich in 100 Jahren wieder auftauen zu lassen, hätten sich gut verstanden mit ihm oder die hätten gute Gespräche führen können. Das ist das Faszinierende an dieser Figur. Der ist, natürlich ist er 400 Jahre alt, aber er hat auch so moderne Seiten und er hat so widersprüchliche Seiten. Und das macht ihn, glaube ich, schon besonders.
Du hast erwähnt, wenn er heiraten würde und Nachwuchs zeugen würde, also er hatte Angst, dann umgebracht zu werden? War das
ist meine Interpretation. Ach, er hatte ja sehr viele Kinder, also einige. Ja, ja. Er hat ja war jetzt nicht
genau
untätig.
6 bis 8 Kinder.
Ja.
Nicht eheliche, ja, klar.
Und meine Interpretation ist, dass er war ja so zwischen Genie und Wahnsinn und der Wahnsinn in ihm hat ihm, glaube ich, eine Angst gemacht, dass wenn er jetzt ein legitimes Kind hat, einen legitimen Sohn, und das war ja früher gang und gäbe, dass man aufpassen musste als Kaiser, dass man nicht um die Ecke gebracht wird mit irgendeiner Giftkapsel oder so, nehme ich an. Und diese Angst hatte er halt. Und darum, das ist meine Interpretation der Sache, so gehe ich an die Sache ran, dass er Angst hatte davor, wirklich von seinen, wenn er ein Kind gehabt hätte, ein legitimes, dass er gemachelt wird.
Ja, wir dürfen ja nicht ganz vergessen, wir sind bei den Habsburgern. Ja? Als Kinder sind die in Spanien gewesen bei ihrem Onkel Philipp, ne? Also dem zweiten Armada, sage ich dazu nur, und dieser strenge spanische Hof mit Don Carlos. Also man kann da alles Mögliche aufzählen, da weiß man ungefähr, wie es dazugegangen ist. Ja? Und da war so durchaus Mord ein Mittel der Politik.
Ah ja, okay, ja gut. Andere Zeiten.
Andere Zeiten, genau. Heute macht man das anders, aber das war damals durchaus gängig. Und ich glaube, dadurch ist das wird auch im Stück angedeutet, also der spanische Hof war ja einer der strengsten, der spanische Hofzeremoniell, da hat ja noch Sisi drunter gelitten. Ne? Also das war unheimlich streng, unheimlich morbid. Die Inquisition hat in Spanien traurige Blüten getrieben. Also das muss schon, können wir uns nicht mehr vorstellen, so groß zu werden. Ja, dauernd beim Auto da Fee dabei zu sein und Menschen brennen zu sehen. Also ich glaube, das setzt Schäden in Menschen. Und da ist er ein Opfer durchaus von. Also das, so sehe ich das. Also das auch einer der Gründe ist, warum er nie wirklich in so eine Spur gekommen ist. Oder tatsächlich ganz realistisch, wie man sich das vielleicht hätte wünschen können. Wir wissen es nicht. Es gibt immer wieder diese ist im Moment Film und Fernsehen voll von alternative Realitäten. Ja, und was wäre, wenn gewesen? Da wird auch spekuliert darüber, hat Rudolf II. Hätte er es noch verhindern können, den Dreißigjährigen Krieg, wenn er tätiger gewesen wäre. Als wenn er da das Reich besser regiert hätte. Andere sagen, er hat durch seine Passivität den Dreißigjährigen Krieg nur aufgeschoben, der wäre sowieso gekommen. Mhm. Also wir wissen es nicht, aber es könnte schon sein, dass in seiner Zeit war das Deutsche Reich noch nicht so zersplittert. Die Machtstrukturen waren noch nicht so, dass die deutschen Fürsten auf die Idee gekommen wären, jetzt ihr eigenes Ding zu drehen und der Kaiser dann auch mehr oder minder entmachtet wurde. Also entmachtet im Sinne von, der war ja sowieso auf die deutschen Fürsten angewiesen. Und dass er halt eben dann in dieser Politiklage vielleicht doch was anderes hätte bewirken können, wenn er denn dann stärker interessiert gewesen wäre an dem, was ihm aufgetragen wurde.
Warum ist denn jetzt die Burg Leuchtenberg eigentlich so passend für so ein Stück?
Ja, die Burg Leuchtenberg ist ja Sitz der Leuchtenberger, heißt ja das deswegen schon so. Die hatten natürlich mehr, Freimd und Wernberg sind ja auch Sitze gewesen der Leuchtenberger, aber der Stammsitz ist halt eben schon die Leuchtenburg gewesen. Und die war auch, heute sieht man nur noch Ruinen, also einen großen Turm und die Kapelle. Aber wenn man sich die Burganlage mal insgesamt ansieht, da gibt es einen Palas und neben, also es war schon eine richtig mächtige, eine mächtige Burg. Und auch wenn man sich auch die Lage anguckt, dann hat die schon eine Ausstrahlung gehabt über dieses ganze Gebiet hier, also die Herrschaft unter Kontrolle zu halten. Das war also nicht so eine kleine Anlage, wie sie vielleicht heute einem vorkommt, wenn man sie sieht auf dem Berg. Wenn man sie mal begeht, dann sieht man, ach guck mal, hier sind noch mehr Mauern und hier ist noch ein Ring und das sieht man alles von unten gar nicht. Das muss eine recht große Anlage gewesen sein und für ihre Zeit bedeutend.
Ich muss so zugeben, ich war auch noch nicht drauf.
Dann wird es Zeit.
Es wird schon langsam mal Zeit, ja, tatsächlich.
Das ist ein Paradebeispiel für eine sogenannte Höhenburg. Also es liegt auf einem Hügel. Der Blick von dort oben ist gigantisch toll. Und man kann ja kurz gefasst sagen, Burgenbau war Machtdemonstration. Also alle, die sich genähert haben, konnten schon aus 300 Kilometer Entfernung oder weiß nicht 200 sehen, aha, da ist ein Herrscher, dem näherst du dich jetzt. Ja, von daher ist es einfach ein herausgehobener Ort und eine tolle Theaterbühne einfach. Ich kenne sie ja schon etliche Jahre, habe auch etliche Aufführungen schon dort gesehen. Es ist natürlich ein statischer Ort, also man kann jetzt hier da nicht groß rumrücken, Kulissen oder sonst was. Da ist der Praktiker, da hat man noch mehr der Mann dafür. Aber er spielt halt mit der Ort, diese Steinmauern, auch von der Kapelle, Burgkapelle im Hintergrund, das spielt alles mit.
Aber dafür kann man bestimmt trotzdem mit Requisiten viel machen und natürlich. Kostümen.
Also, das kann ich mir ganz kurz gut vorstellen. Man wird es dann sehen. Ich habe drei Spielorte auf der Bühne, weil wir keine Umbauten machen können. Mhm. Wir haben einmal den Hradschin in der Mitte, also die Wunderkammer. Und auf der rechten Seite, wenn man auf die Bühne guckt, dann haben wir dann einen Zweierspielort, nämlich einmal die Synagoge, die eine Rolle spielt, natürlich beim Golem und eine Wirtschaft. Und auf der anderen Seite die Leuchtenburg, da wo die Kapelle auch ist. Mhm. Und das sind die drei Spielstätten, die werden auch nicht umgebaut oder nur ganz knapp, weil ich habe ja auch nicht die Möglichkeit, Bühnentechnik oder sowas, sondern deswegen werden wir drei Spielorte haben und die dann auch bespielen und dazwischen wechselt dann die Zeit und die Orte wechseln da hin und her. Also das ist die praktische Lösung dann dafür, die man sich dann einfach lässt für einen Spielort, der diese technischen Möglichkeiten nicht hat wie ein Theater.
Was hast du eigentlich in der Vergangenheit schon für Rollen gespielt und kannst du irgendwie aus deinen vergangenen Rollen irgendwie jetzt was mitnehmen für die Kaiserrolle?
Für die Kaiserrolle? Naja, bei den, aber das ist ein bisschen, bei den letzten Tagen der Menschheit durfte ich auch den Kaiser spielen, den Franz Josef, aber der hat da nur auch eine kurze, auch eine so eine kleine wahnsinnige Rolle. Nein, ich habe bis jetzt historische Rollen im Film. Ja, auf der Bühne nein. Und ich nehme eigentlich dann nie, also man spielt ein Stück, es ist dann abgeschlossen. Mhm. Und ein neues Stück fängt an und es wird ja auch eine ganz neue, ich nehme jetzt von keiner Figur irgendetwas irgendwie mit. Ich trage ja sowieso alles in mir herum, mehr oder weniger. Ne? Und an den Rudolf bin ich ganz neu rangegangen, ohne jetzt zu denken, was habe ich denn einmal gespielt, wo könnte ich mir da was ausleihen? Nein.
Okay, also dann immer alles abschließen und dann, wenn das Stück zu Ende ist, ist es zu Ende.
Ja, also ich mache das so, wie es die Kollegen machen.
Ja. Wahrscheinlich macht das auch wirklich jeder anders. Also ja. Von daher ist das Stück auch, also jetzt, wo ich so nachdenke, das ist ja schon, schon ein wuchtiges Thema, würde ich jetzt sagen. Ist es trotzdem irgendwie was für jüngere Leute? Also können auch Jugendliche vielleicht was damit anfangen?
Ja, finde ich schon. Also nein, weil es wir erzählen ja ein Stück Geschichte. Also das könnte man trocken machen, das könnte man an der Tafel machen. Wir können Jahreszahlen aufschreiben und dann können wir sagen, das war dann und dann. Das so nicht kennen so jugendliche Geschichte aus der Schule.
Ja, und, kann ich bestätigen.
Ja, wir alle können das irgendwo bestätigen. Und ich glaube, wir erzählen auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise ein Stück Geschichte der Oberpfalz mit einem bunten Bilderbogen, in zeitgemäßen Kostümen mit einer gewissen Abstraktion bei den Bühnenbildern, das ist dem Ort natürlich auch geschuldet, erzählen wir eine spannende, farbige Geschichte und man geht nach Hause und hat sich hoffentlich gut unterhalten und hat gleichzeitig, nimmt man was mit.
Das ist auch so ein bisschen was lernen auch noch
ja,
dabei.
Dann nimmt man was mit. Vielleicht löst man ja auch so eine Neugierde aus. Also mir geht das ja immer so, ich bin auch ein neugieriger Mensch und wenn ich dann was höre im Fernsehen über irgendjemand, ich sage, was war das denn nochmal? Und ich bin großer Freund von Wikipedia, ne? Kann ja. Ich hier durchaus bekennen. Und da suche ich gleich und das war dann. Und dann kommen wieder auf ein Stichwort und dann geht man darauf und dann beginnt so ein Netzwerk zu arbeiten und irgendwie, das löst vielleicht eine Neugierde aus, um weiter sich mit der Geschichte dieser Landschaft zu beschäftigen, im besten Fall.
Und zu einem Stichwort wuchtiges Thema, sicher ist es so und das Stück endet auch wuchtig, sage ich jetzt mal. Dennoch.
Nein, das wollen wir nicht verraten.
Dennoch, was der Hartmann schon angedeutet hat, unterhaltsam. Ich denke doch auch lustig, ja. An manchen Stellen. Weil ich ja ein großer Verfechter bin und wer schon mal ein Stück von mir gesehen hat, weiß das, glaube ich, auch, dass Tragik und Komik immer zusammenkommen müssen. Damit auch die Tragik umso stärker wirkt, müssen eigentlich vorher Möglichkeiten sein, für den Zuschauer sich zu öffnen, um auch zu lachen. Dann fährt nämlich die Tragik wieder umso stärker hinein in den Zuschauer. Und ich meine, wir haben uns jetzt gerade beim Kaffee auch darüber unterhalten, dass bei den Proben schon viel gelacht wurde. Und es sind einfach, auch wenn man sich so einen wahnhaften Menschen vorstellt, wie diesen Kaiser Rudolf, so Leute, die in ganz geschlossenen Welten leben, die haben doch auch was Komisches an sich. Also er glaubt, er hat jetzt hier die Weltwunder gehortet und die großen Geheimnisse der Welt in seiner Wunderkammer. Und dann zum Beispiel dieser Zauberspiegel, der es möglich macht, zwischen den einzelnen Spielorten hin und her zu switchen, indem man durch diesen Spiegel hindurchgeht. Und dann stellt sich heraus, die ganze Hofgesellschaft am Ratschin weiß schon längst von diesem Zauberspiegel. Und er glaubt immer noch, er hat ein Geheimnis nur für sich. Und das sind so komische Seiten, die ihn dann auch wieder menschlich vielleicht machen. Also ich denke, es ist alles drin.
Also jetzt, weil du meinst, menschlich machen. Ich finde auch, der Rudolf II. Ist ja auch keine Kunstfigur. Ich finde ihn sehr menschlich mit allen seinen Facetten, die er hat, die wir ja alle haben. Und er hatte auch natürlich auch die Möglichkeit als Kaiser, er hatte ja das Geld und die Macht, auch sein Leben auszuleben oder seine Ideen auch auszuleben. Und seine Visionen, weil er hat sich ja nicht um Politik gekümmert, aber er hat sich halt dann um die Sachen gekümmert, die ihm interessiert haben. Ne? Die Sprache der Engel oder warum fallen die Sterne nicht runter oder warum sterben wir? Ja? Das waren Themen bei ihm. Und das macht ihn sehr menschlich, möchte ich meinen.
Wahrscheinlich wäre er ein guter Philosoph geworden.
Ja, wie es ja bei vielen, es gibt ja einige Figuren in der Geschichte, wo man denkt, in einem anderen Beruf wären sie vielleicht besser aufgehoben. Gehen wir in der deutschen Geschichte zurück, da gab es einen Maler, der in Wien nicht genommen wurde.
Und dann wissen warum.
Ja, leider. Und wir denken immer noch, mein Gott, warum haben sie ihn damals nicht an die Kunstakademie aufgenommen? Das 20. Jahrhundert wäre anders gelaufen.
Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte noch darauf eingehen, dass ich das auch so immer empfinde, wenn Tragik und Komödie oder sowas irgendwie so zusammen irgendwie auf die Bühne gebracht werden oder auch im Film, ist ja wurscht. Das das harmoniert. Also das passt auch irgendwie besser. Und wenn man lachen kann, aber auch gleichzeitig weinen kann, dann ist es irgendwie.
Da lernen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen von den Amerikanern. Also ich finde immer, dass die Amerikaner schon immer ganz gut gekonnt haben. Diese Komödien, die aus Amerika kamen, die haben immer dieses beides gehabt. In Deutschland war es ja lange Zeit so, entweder Krachledern oder halt eben Tragik. Also dazwischen gab es keine Verbindung, entweder muss es Komödie sein und dann jagte ein mehr oder minder guter Gag den nächsten oder aber es war halt eben Tragödie. Und so langsam fängt es auch hier an, dass man merkt, aha, Fallhöhen sind besser, wenn man lacht und dann weint. Ja, oder nicht weint, aber und dann plötzlich so ein tragischer Moment kommt. Wie das Leben ja auch ist. Wir feiern heute und morgen passiert was Tragisches. Das ist Leben. Und genau das will ja Theater auch teilweise abbilden.
Ja. Ja,
und das natürlich in der Zuspitzung. Muss in anderthalb Stunden sein. Ne? Haben wir nicht mal Tage für, sondern eben anderthalb Stunden für. Und das macht das Ganze spannend. Und deswegen finde ich auch immer wieder, dass Theater auch da eine ganz wichtige Institution ist für Leben zugespitzt zu zeigen, etwas mitzugeben. Also von daher, also hohe Ansprüche, schauen wir mal, ob wir die alle erfüllen können. Aber wir geben uns Mühe, sagen wir es mal.
Die Verbindung zu den Figuren ist dann irgendwie auch immer ein bisschen intensiver, weil wenn, keine Ahnung, wenn ein Gag nach dem anderen kommt, denkt man sich dann halt irgendwann so, ach, mir doch alles egal. Oder auch wenn es nur Leid ist, denke ich, ja, okay, wie soll es denn sonst ausgehen? Genau. Aber ja, genau.
So sind wir ja auch. Wir lachen und wir weinen und diejenigen, die nur lachen oder nur weinen, da denken wir uns dann auch, na, da stimmt was nicht.
Ich glaube auch, so kann man Figuren auch besser, also auch uns besser, so wie der Hartmut jetzt gesagt, da stimmt was nicht, wenn einer jetzt nur lacht oder einer nur halt in der Ecke sitzt und grübelt. Wir alle haben ja diese Farben, ne? Wir sind einerseits lustig und dann wieder ernst und genauso ist es auch auf der Bühne und ich glaube, das macht auch für den Zuschauer dann die Figur auch interessant, weil wenn man sieht, okay, der hat ja doch Humor auch und ist okay, er ist auch aber ein Spinner, aber da ist er auf der anderen Seite ein Visionär und dann ist er wieder ein irrsinnig, ja, wird auf einmal herzlich, ne? Was mir und dann ist er wieder der gestrenge Kaiser und so ist jede Figur auf dem Stück. Ich rede jetzt wieder nur vom Rudolf, aber
wovon sonst?
Ja, wovon sonst? Aber und das macht sie auch aus und das macht sie auch interessant, weil sonst, glaube ich, will man ja nicht hinschauen oder denkt sich dann irgendwann einmal, okay, ich esse meine Popcorn weiter, wenn ich im Kino sitze oder so. Ja.
Was gibt's denn noch für so interessante Figuren in dem Stück?
Ach ja, eine, die haben wir auch beim letzten Interview schon vergessen, die ganz tragende Rolle hat, ganz wichtig ist, ist die Hofnärrin, die Bukka. Die war mal Geliebte vom Kaiser Rudolf II., dann ist sie von ihm ausrangiert worden, er hat sich eine Jüngere genommen und es sagt aber zu ihr, da wennst du das, wirft ihr das Narrengewand hin und die Narrenkappe und sagt, wenn du das anziehst, dann kannst du bei mir bleiben am Hof, musst halt die Rolle der Hofnärrin übernehmen. Und das kennt man ja auch aus der Geschichte der Herrscherhäuser, dass sich Hofnarren schon immer einiges rausnehmen konnten, was sich andere nicht rausnehmen durften, die Wahrheit ihm sagen. Und sie ist zum Beispiel die geheime Lenkerin des ganzen Stückes. Und sie ist auch diejenige, und sie ist auch diejenige, die schon den Zuschauer ganz am Anfang an die Hand nimmt und ihn einführt in das Stück und in die historische Situation, die erklärt, wo sind wir denn und was verzeiht ist und was sind die Problematiken und die Zwiste und die Streitigkeiten. Ja, die ist eine ganz wichtige Figur.
Hat so eine kleine Erzählerrolle oder?
Ja, manchmal erinnert es mich ein bisschen an den Puck im Sommernachtstraum. Also führt rein, führt wieder raus. Also so Spielemacher, das ist schon angedeutet worden. Und ist natürlich auch so ein alter Ego des Kaisers, reflektiert ihn. Und dadurch kriegt natürlich, weil wenn ich jetzt ihn nur in der Kammer sitzen habe und würde vor sich hin lamentieren, das würde keinen interessieren. Aber so habe ich einen Ansprechpartner, der funktioniert, weil sie halt eben nah an den Kaiser rankommt in dieser Sonderrolle. Sie ist weder Berater, noch ist sie seine Geliebte, sondern sie hat einfach eine ganz andere Rolle dort ein und spiegelt wieder, nimmt das auf, führt durchs Spiel auch durch. Also tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, ist auch so die zweitgrößte in dem Stück. Die vergisst man dann immer so ein bisschen von den historischen Personen.
Die auch reine Erfindung ist von mir, also diese reine Erfindung.
Okay, ja. Also es ist quasi so eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion, was in diesem Stück zusammenkommt.
Ja, das kann man schon so sagen. Die Fakten stimmen, ja, das ist richtig. Und darum herum hat der Bernhard dann eine schöne Geschichte gesponnen, und um das in anderthalb Stunden dann zu erzählen. Ja. So eine Dokumentation über die Zeit wäre, glaube ich, dann im ZDF 6 Folgen oder 1,5 Stunden. Ja, und wir erzählen das aber unterhaltend in etwas kürzerer Zeit.
Das klingt ein bisschen schöner tatsächlich. Ja. Habt ihr eine Lieblingsszene oder halt, also in dem Stück oder in, also, oder wenn es dann halt auch auf der Bühne dann irgendwann mal so fertig steht?
Ja, ich habe sie noch nicht alle, fehlen aber nur noch wenige. Tatsächlich ist die Szene, die ich gestern gestellt habe im Wirtshaus, die finde ich wirklich wahnsinnig auch komisch und auch eine hohe Fallhöhe. Wir haben halt eben eine Wirtschaftsgesellschaft, einfache Leute, einen Wirt, der, und alle sprechen so ein bisschen Bämisch, ja, also das spielt ja in Prag, und der Wirt ist wirklich wunderbar Charakterdarsteller, und wenn der in seinem Bämisch dann als Wirt dann langsam mitbekommt, dass er an Geld kommt, das ist wirklich so ein Moment, das hat mir gestern wahnsinnig gut gefallen, und dann geht die ganze Szene, ich will dir ja nichts verraten, aber es wird dann dramatisch. Ja, ja. Also das ist so eine Szene, wo ich denke, ja, da ist alles drin, das ist so farbig, da ist alle die Fallhöhe hoch, und das ist, glaube ich, schon so im Moment meine Lieblingsszene. Aber das ändert sich dann auch immer wieder von Tag zu Tag. Die machen mir eigentlich alle Spaß.
So soll es ja irgendwie auch sein,
genau,
oder?
Ja.
Ich bin besonders gespannt natürlich auf die Umsetzung gewisser Szenen. Und eine ist natürlich die Erweckung des Golem. Vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die den Golem-Sage nicht kennen. Das soll also ein Lehmhaufen gewesen sein, den der Rabbi Löw in Gottmanier Leben einhaucht und der dann den Juden im Prager Ghetto helfen soll. Und der war dann außer Rand und Band gerät und alles in Stücke schlägt. Und dieser Lehmklumpen, der zum Leben erwacht und der zu Leben gebracht wird durch die Bucker, die kennt also den Zauberspruch, wie der angeschaltet und ausgeschaltet wird. Das bin ich schon sehr gespannt, wie das auf der Bühne ausschauen wird und wie das realisiert werden kann.
Ja, das klingt wirklich spannend. Hast du eine Lieblingsszene?
Schweigen. ich kann es noch gar nicht wirklich sagen, weil ich ja noch nicht alle Szenen gesehen habe. Ich bin ja immer bei meinen Proben dabei, also wo ich mitspiele. Es gibt eine Szene, die mir sehr gefällt, die ich sehr bunt finde, wo der Rudolf so sehr viele Facetten zeigt. Aber ob das jetzt meine Lieblingsszene ist, könnte ich jetzt noch nicht behaupten. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf die Proben, wenn wir sie alle miteinander haben und ich auch dann die Szenen sehen werde, wo ich nicht dabei bin. Und ich kann das jetzt noch nicht so sagen.
Ich habe, ihr habt ja vorher angesprochen, dass er die Sprache der Engel lernen wollte. Also was ist? Was ist das?
Enochisch ist er. So nennt man die Sprache der Engel, die untereinander sprechen.
Ach so, also schon wirklich einfach Engel, die miteinander sprechen?
Das war die damalige Ansicht der Magier und der Leute, der Esoteriker, die sich mit diesem Fachgebiet auseinandergesetzt haben. Und da gibt es dann ganz geheimnisvolle Praktiken, wie man überhaupt da reinkommt in diesen Schaltkreis, in diesen Kommunikationskreis der Engel. Da muss man also henochische Anrufe wissen, ganz bestimmte Kombinationen von Wörtern, damit man überhaupt mit denen in Kontakt treten kann.
Ganz genau, Henoch war einer der Propheten.
Genau, ja. Genau. Also der Hartmut, siehst schon, der recherchiert alles nach, was da irgendwo auftaucht im Stück.
Ja, es ist überhaupt toll, man lernt so viel. Ne? Also man hat ja auch mit dem Hartmut eine personifizierte Wikipedia. Weil er wirklich auf alles fast, entweder schaut er so schnell nach, dass er es weiß und man kriegt es nicht mit, aber er hat ein irrsinniges Allgemeinwissen, und es ist auch für mich schön, auch heute, wie wir zu Mittag zusammengesessen sind, durch den Herrn Setzwein, viel viel erfahren und toll.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe vorher auch noch nichts drüber gewusst, über den Kaiser oder so.
Komm.
Ich ja. finde immer, es ist doch nicht verkehrt, wenn man was dazulernt. Weil ich in anderen Produktionen, jetzt nicht in dem Fall, aber oft dann höre, ja, strapazier die Zuschauer nicht und das Wort kennt man doch gar nicht und diese Sache hinochrisch, das hat doch noch nie jemand gehört. Ja, mein Gott, dann kann man sich ja auch mal unterrichten lassen oder kann was nachschlagen oder wenn man etwas schlauer aus so einer Aufführung wieder rausgeht, als vorher reingegangen, es ist doch nicht verkehrt.
Und wir achten immer darauf, dass das Stück trotzdem verstanden wird. Also wir werden jetzt nicht was konstruieren, wo die Leute sagen, oh Gott, ich habe gar nichts verstanden, weil die sprechen nur in irgendwelchen Fremdwörtern.
Hat ja mit der Englischsprache oder so.
Vor 20 Jahren die Zeit so drauf, ja. Also da hat man ja Artikel gelesen, habe ich immer den Lexikon neben mir liegen gehabt, habe ich überhaupt die Begriffe dann übersetzen können, damit ich den Artikel verstehe. Also so weit geht's. Also es ist nicht trocken, ich verspreche, es ist nicht trocken. Man nimmt was mit und wenn zwei, drei Sachen dabei sind, die man dann vielleicht nicht versteht oder das Stück wird trotzdem verstanden.
Also vor allem, wir haben ja dann immer noch die Bucca, die bricht alles runter aufs Allgemeinverständliche.
Genau. Die dann auch noch was nicht erklärt, aber es ist wirklich gut zu verstehen, das Stück, auf keinen Fall. Man braucht keine Angst haben und sagen, ach Gott, da muss ich jetzt hier Geschichtsbücher vorher gewälzt haben. Nein, gute Unterhaltung auf gutem, hohem Niveau und dann geht man vielleicht noch mit, ein bisschen was gelernt zu haben dann.
Ich kann mich jetzt aber auch nicht persönlich irgendwie erinnern, wenn ich in einem historischen Stück war, dass man wirklich nichts verstanden hat. Also dafür ist ja auch Theater irgendwie da, dass man das ja auch irgendwie leicht erklärlich irgendwie transportiert. Und wie gesagt, weil man hat ja nicht 10 Stunden Zeit und dann muss man ja ein bisschen verkürzen und dann wird es eben ein bisschen leichter gemacht, glaube ich, von der Verständlichkeit.
Aber ich freue mich auch schon irrsinnig als Schauspieler drauf, also vor Publikum das Stück dann zu spielen, weil es einfach eine Freude macht, mit allen anderen Kollegen diese historische und teils eben märchenhafte Geschichte dem Publikum zu erzählen. Es macht jetzt beim Proben, wie wir so schon gesagt haben, irrsinnig viel Spaß und wenn man dann erst spielen kann und diese Freude dann auch mitnimmt und wirklich, weil ich freue mich drauf, das Stück zu spielen, weil es einfach schön ist.
Das ist ja auch die allererste Aufführung dann überhaupt.
Ja, Welturaufführung.
Und das auch noch dazu. Also wir werden Geschichte schreiben hier in der Oberpfalz in Leuchtenberg.
Wie war die Reihenfolge? Also zuerst kam Leuchtenberg und hat gesagt, wir wollen ein Stück. Dann wurde es geschrieben und dann haben sie einen Regisseur dafür gesucht.
Genau.
Okay.
Ja, so ist die Reihenfolge. Sinn. Dann sucht und der Regisseur mit dem Theater zusammen Schauspieler.
Ja.
Ja, und dann sucht der Regisseur noch ein Bühnenbild und wir haben jetzt kein Bühnenbild mehr, aber ich arbeite dann sehr eng mit unserer Ausstatterin zusammen. Der Entwurf ist dann auch von mir, aber Umsetzung ist dann liegt bei der Technik. Und da habe ich eine wunderbare Gewandmeisterin, mit der ich dann gemeinsam das Kostüm mache. Also es ist alles diesmal in einer Hand. Im Großen Staatstheater leistet man sich dann noch ein Kostüm und einen Bühnenbildner. Wir sind aber jetzt ein bisschen kleiner und das liegt jetzt alles mal bei mir in einer Hand. Und das macht sehr viel Spaß, weil ich sehr, sehr kreativ hier tätig sein kann. Dafür bin ich auch dem Landestheater Oberpfalz sehr, sehr dankbar.
Am 7. Juli gibt es ja noch die Möglichkeit, euch und andere Schauspieler kennenzulernen, genau, bei einem Matinee, also bei so einer künstlerischen Veranstaltung.
Ja, das ist
so ein Zusammentreff.
Morgen Veranstaltung, freier Zutritt. Und wir sind noch nicht ganz durch, das war heute Morgen schon Thema, wir sind noch nicht ganz durch, was wir machen werden. Ich stelle mir vor, dass wir schon eine Szene dann darstellen werden, auch in Kostüm und dann auch ein paar Schauspieler dazu holen. Und so eine ähnliche Runde, die dann von unserem künstlerischen Leiter Christian Schnell moderiert wird, also in so einer ähnlichen Runde. Du bist auch dabei?
Nein, ich bin leider nicht dabei, weil ich habe ja einen Roman jetzt rausgebracht vor kurzem über Franz Kafka und da bin ich noch immer auf Lesetour damit und leider an dem Wochenende nicht da.
Werden so 2-3 Schauspieler dabei sein, ich dabei sein. Und dann werden wir ein bisschen über das Stück so uns unterhalten. Und eine Szene spielen wir dann auch schön. Und dann sind wir natürlich auch für Fragen offen. Also das, ich denke mal, es wird eine kurzweilige Veranstaltung auf der Burg. Und wer sich da im Vorfeld informieren will, herzlich willkommen, wir freuen uns.
Warum macht man sowas denn, so ein Matinee? Macht man das vor jedem Stück?
Oder na, das hat sich das LTO, glaube ich, also das machen verschiedene Theater, das hält jedes Theater ein bisschen anders. Okay. Das macht das LTO schon wohl längere Zeit, dass man so eine Informationsveranstaltung macht. Bei musikalischen Sachen ist es natürlich ein bisschen einfacher. Da singt man zwei Songs aus dem Stück. Hier bei Anatevka haben wir dann, wenn ich einmal reich wäre, natürlich wurde gemacht. Also das ist dann unterschiedlich. Der Regisseur steht dann Rede und Antwort, erzählt ein bisschen über sein Konzept. Das kriegt man ja nicht mit, wenn man jetzt in eine Vorstellung geht. Ja, ich trete ja nicht jedes Mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten vorher und sage so, wer jetzt Interesse hat, ich erzähle euch mal was über das Stück, was ich da inszeniert habe.
Ich erzähle euch mal die Handlung.
Das wäre noch schöner. Ich erzähle euch das Ende, dann braucht ihr gar nicht reinzugehen. Nein, also das ist die Möglichkeit, tatsächlich mal mit den Aktiven sich zu unterhalten, aus unserer Sichtweise etwas weiterzugeben, auch wie dieser wunderbare Podcast jetzt hier, weil dazu kommt man sonst nicht.
Ja.
Das Programm gibt es dann noch. Aber ich bin nach der Premiere nicht mehr da. Ja, so der Regisseur ist da nicht mehr greifbar, wenn Fragen sind. Und wenn man sich dann denkt, ach Gott, ich möchte mal ganz gern wissen, wie so eine Probe, wie so Proben ablaufen, was macht man? Wir sind ja da offen für alle Fragen, die da kommen. Und da kann man wirklich tatsächlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und man bekommt ein bisschen einen Eindruck, was hinter der Bühne passiert, was der Hintergrund des Stückes ist. Viele Dinge, die wir uns hier so denken, die sind dann im Stück in dem Sinne nicht mehr wirklich sichtbar. Die gehen zwar ein ins Spiel und in die Inszenierung, aber man baut ja ganz viele Ebenen, die dann irgendwo verdeckt sind durch die Handlung. Also wenn man dann dreimal reingehen würde, würde man vielleicht das und das und das noch sehen. Und da hat man die Möglichkeit, so ein bisschen auch da den Hintergrund zu beleuchten. Also das, was wir heute getan haben hier. Das kann man dann in dieser Matinee dann nochmal live erleben und uns dann auch löchern. Da stehen dann Rede und Antwort.
Eigentlich ganz cool. Ich habe mal vor Jahren, als ich noch studiert habe, war ich auch mal in so einem Theaterstück. Keine Ahnung, wie das hieß, das habe ich schon wieder vergessen. Und da war auch der Regisseur nach dem Stück zu, also so für Fragen und Antworten offen. Und ich war da so richtig so, ah, das ist voll cool. Und dann kann man Fragen stellen und so. Und dieses Stück war so merkwürdig. Also es war wirklich, ich habe keine, also ich wusste nicht, um was es geht während des ganzen Stücks. Also es waren irgendwie, ja, es war ganz merkwürdig. Da sind die Leute rumgelaufen und haben getanzt. Auf einmal waren sie nackt, dann waren sie wieder angezogen, dann keine Ahnung, es war so seltsam. Und dann dachte ich mir in dem Moment so, gut, dass der Regisseur danach noch mit uns redet, weil da kann man ihn mal fragen, um was es eigentlich ging. Und dann konnte er es selbst nicht beantworten.
Und dann, das ist schlecht.
Dann dachte ich mir so,
ich glaube, das wird okay. Mir nicht so schnell passieren.
Also so ein Theaterstück mit Handlung, mit Geschichte, mit Plot, ist eigentlich schon immer ganz gut.
Ja, das kann ich sagen. Also das ist natürlich schon eine klassische Form vom Theater, die wir jetzt machen. Das ist keine Dekonstruktion eines Shakespeares oder sowas. Also da geht man dann noch anders ran an solche Texte, die schon 100-mal auf der Bühne standen. Dieses Stück hat eine Welturaufführung. Wir bleiben in der Zeit, weil alles andere würde in dem Moment nicht wirklich Sinn machen. Also das jetzt ins Heute zu holen oder sowas, weil es funktioniert nicht. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Leuchtenberger und die spielt nun halt eben mal um 1600 und das ist dann macht keinen Sinn. Und die Geschichte ist auch relativ klassisch aufgebaut, also theatermäßig aufgebaut. Ist ein erzählendes Theater. Also da braucht keiner Angst haben. Auch ich mache mich nicht nackig. Keiner von den Schauspielern macht sich nackig.
Naja, nackt sein ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich habe auch gute langweilig. Stücke schon.
Okay, das ist aber meine persönliche Meinung. Wenn es nicht hinpasst und nur als Provokation,
dann ist es blöd. Ja, dann ist es
das
blöd.
Das muss schon Sinn machen. Bei uns macht das keinen Sinn.
Und es müssen schöne Menschen sein, die sich nackig machen. Ja, denke ich mir schon, weil
Alexander, ne?
Wer sieht sich gerne an schieren Menschen? Also ich würde mich nicht gern nackig machen. Ja, aber so sehe ich mich. Andere sagen vielleicht, wow, ist der, ne?
Ich habe auch schon gute Stücke gesehen, wo Leute nackt waren. Es muss Sinn machen, genau. Ja, cool.
Doch, es gibt dann noch den Endkommentar. Der Kaiser, was sagt der Kaiser zum Ende?
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
Das würde ich dann mal so stehen lassen. Aber jetzt noch einen kurzen Anhang zum Thema nackig. Also bei der Kaisers neue Kleider wird es vielleicht auch noch Sinn ergeben. Ja, also falls mal wieder ein Kaiser gespielt werden muss.
Da gehe ich vorher ins Fitnessstudio. Aber ich kann mich erinnern an die Kinderbücher. Der Kaiser war klein und dick. Ja. Ja, also als nackter Mensch nicht wirklich ansehnlich. Was ich so im Hinterkopf habe. Von den Kinderbüchern.
Ja, bei mir in den Kinderbüchern
aber
auch,
ich,
ja.
Ich wäre dann eher so der Cola Light Man, ne? Ohne Gewand.
Das wäre dann einer der Märchen für Kinder, wo dann ab 18 Jahre wirst du da hingeschrieben.
Lassen wir den Zuhörern ihre Fantasie.
Also sagen wir mal, bei den Pfennigfuchsern gibt es kein Nackedei-Content.
Alle hübsche Kostüme an.
Sehr wunderschöne Kostüme.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also ich glaube, das bietet sich für so ein Stück auch echt gut an. Also da bin ich, also ich hoffe, ich habe Zeit und kann
das
kommen. Weil es ist immer so, wenn ich Interviews führe mit Theaterleuten oder so, die gerade ein Stück in einem Stück spielen oder so, denke ich mir immer so, ich muss da hin. Das war bei Anna Tefka auch so, aber ja.
Aber natürlich, ihr macht das auch für das Publikum, ne? Das
genau.
Das ist mal die Werbung. Ja.
Also auf jeden Fall, geht hin. Karten gibt's ja.
Ja, gibt's noch.
Und ich würde dann einfach mal sagen, danke an euch dreien. Das hat ja gut funktioniert. Also mit dem Reden. Mit dem Gespräch.
Schauspieler, sage ich nur. Wir leben vom Reden.
Genau, also erstmal schon mal viel Erfolg und Spaß dann noch bei den Proben und bei den Aufführungen dann auch. Und natürlich auch wieder danke an euch, liebe ZuhörerInnen. Wir freuen uns wieder auf euer Feedback per E-Mail at kulturkiosk@oberpfalzmedien.de oder natürlich auf Instagram kulturkiosk_der_podcast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.